Well, we finally come to the...
Nun kommen wir schließlich zum letzten Kapitel im Hebräerbrief. Das Wesentliche und sein Schatten.
Chapter 13.
Ich habe dem Studium dieses Kapitel 13 den Titel Brüderliche Liebe gegeben. Es war eine so schöne Reise, dieses Buch durchzuarbeiten, und ich bin Gott für all die Edelsteine sehr dankbar, die er in dieses Buch hineingelegt hat. Ich wünschte, es wäre möglich, sie alle auszugraben. Ich denke, dafür wird es eine Ewigkeit brauchen. Doch bevor wir gleich in das 13. Kapitel hineingehen, wollen wir mit einem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du Paulus inspiriert hast, diese Worte niederzuschreiben, damit die Schatten einen Sinn ergeben und wir das Wesentliche verstehen mögen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Zwei Dinge stechen in diesem Kapitel heraus. Das erste ist der unveränderliche Charakter unseres Erlösers. Und das zweite ist der Respekt, der denen gebührt, die uns in die Wahrheit geführt haben. Es ist also etwas, das uns zur großen Quelle, Jesus Christus, hinweist. Aber es weist uns auch auf diejenigen hin, die von ihm dafür gebraucht wurden, das Evangelium zu verbreiten. Opfer, die Gott wohlgefallen, und einige Dinge, die es wert sind, darüber nachzudenken. Hebräer Kapitel 13, Vers 1. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Nun, das ist für uns ein Thema, das die ganze Schrift durchzieht. Das war auch ein sehr wichtiger Punkt, den Jesus seinen Jüngern vermitteln wollte. Da gab es immer Zank und Streit unter ihnen. Aber er sagte, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Diese brüderliche Liebe ist natürlich Philadelphia-Liebe. Diese Liebe für seine Geschwister, die Familie, die verwandtschaftlichen Bindungen. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ist eine sehr interessante Wendung in der Geschichte. Er mahnt uns, uns gegenseitig zu lieben. Das bedeutet nicht, dass wir uns immer hundertprozentig mit dem anderen übereinstimmen. Aber wir lieben uns. Das passiert auch im familiären Umfeld. Dann die Erinnerung, gastfreundlich zu sein. Seid gastfreundlich. Es ist interessant, dass Paulus sich an anderer Stelle auf die Gabe der Gastfreundschaft bezieht. Wir müssen offene Türen haben, denn manchmal könnten wir Engel beherbergen. Gehen wir zu einem Zitat aus dem Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2. Auch heute können Engel beherbergt werden. Die Bibel legt auf die Ausübung der Gastfreundschaft großen Nachdruck. Sie auferlegt uns nicht nur die Gastfreundschaft als Pflicht, sondern sie bietet uns viele Beispiele von der Ausübung dieser Gnadengabe und der damit verbundenen Segnungen. Als erste unter diesen haben wir die Erfahrung Abrahams. Diese Taten edler Höflichkeit hielt Gott für wichtig genug, um sie in seinem Wort zu berichten, und mehr als 1000 Jahre später bezog sich ein inspirierter Apostel darauf. Hier meinte sie natürlich Paulus. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Die Gnade, die Abraham und Lot widerfuhr, wird uns nicht verweigert. Wenn wir den Kindern Gottes Gastfreundschaft erweisen, können auch wir seine Engel in unsere Wohnung aufnehmen. Selbst heute noch betreten Engel in menschlicher Gestalt die Häuser der Menschen und werden von ihnen bewirtet. Die Christen, die vor Gottes Angesicht leben, sind stets von unsichtbaren Engeln begleitet, und diese heiligen Wesen hinterlassen einen Segen in unseren Heimen. Wir dürfen also die himmlischen Herrscher nicht vergessen, die uns umgeben. Das sagt uns übrigens auch etwas darüber, wie wir uns benehmen sollen. Denn manche sind der Meinung, dass das, was sie im Verborgenen tun, von Gott nicht gesehen wird. Oder dass andere über nichts erfahren würden. Aber wenn uns bewusst ist, dass Engel beständig um uns sind, dann sollte uns das helfen, die Art und Weise, wie wir wandeln, zu bestimmen. Paulus fährt fort: Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Das heißt, dass sie Mitleid haben müssen. Wir müssen Mitgefühl haben. Es ist nicht nur eine Frage, sich daran zu erinnern, sondern wo es möglich ist und es in unseren Möglichkeiten liegt, entsprechend zu handeln. Wenn man Leute leiden sieht, so soll man ihnen helfen, wenn man kann. Er springt von diesen Verbindungen außerhalb des familiären Kreises, außerhalb der Gemeinde zur Ehe. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Offensichtlich ist das ein Problem, gegen das sich alle vorsehen und wappnen müssen. Wir müssen die Ehe in Ehren halten. Die Beziehung zu denen, um die wir uns sorgen, müssen auf einer ehrbaren Grundlage stehen. Warum? Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Gott sucht also ein reines Volk. Ein Volk, das das praktiziert, was es verkündigt. Er möchte keine Heuchlergemeinde. Wir müssen das praktizieren, was wir predigen. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Packen wir das zusammen. Gott wird uns nie aufgeben oder verlassen. Himmlische Engel stehen in Verbindung mit denen, die für Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen. Wie muss also unser Leben aussehen? Wir müssen so fürsorglich sein, wie er es war. Wir müssen mit dem anderen Geschlecht ehrbare Beziehungen haben. Unser Wandel muss frei von Begehren und Geldliebe sein. Wir sollen mit dem zufrieden sein, was wir haben. Das sind für unsere gegenwärtige Zeit sehr wichtige Dinge. Wenn wir all diese Dinge tun, so können wir nun zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Das heißt also, dass wir das tun müssen, was richtig ist. Dann können wir sagen, dass wir Gott die Konsequenzen überlassen. Wenn sich die Welt gegen uns wendet, was sie tun wird, können wir zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Es ist fast so, als ob dieses Buch für unsere Zeit geschrieben wäre, für die Zeit, in der wir leben. All das kommt natürlich mit einer Verheißung. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. In unserer Zeit ist es für uns von größter Wichtigkeit, in diesen Verheißungen zu leben. Hebräer Kapitel 13, Vers 7. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Nun, das ist ein sehr interessanter Vers. Paulus spricht über die Führung, die Leiter. Es wird hier von mehreren gesprochen. Das heißt, es befasst sich auch mit der Leitung. Wir müssen viel Umsicht walten lassen, wenn wir diese Verse studieren. Diese Verse werden oft dazu gebraucht, um eine Art blinden Gehorsam gegenüber den Leitern in der Gemeinde einzufordern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch vor blinden Führern und falschen Hirten gewarnt werden. Es muss also eine Ausgewogenheit in unserem Denken geben. Auf wen genau bezieht er sich denn hier in diesen Worten? Wir sehen uns einmal ein paar Beispiele dieser Warnungen in der Bibel an. In Matthäus Kapitel 23, Vers 16: Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt: Wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Das kam daher, dass sie Regeln erschufen, die es ihnen erlaubt, Geld abzuschöpfen, bevor es noch überhaupt dorthin ging, wohin es eigentlich gehen sollte. Jesus erwähnte also blinde Führer, die in ihrem Handeln begehrlich waren, deren Taten nicht einem inneren Drang oder einer Ideologie, die damit übereinstimmte, entsprangen, sondern um sich zu bereichern.
Compulsion or an ideology in harmony with it, but because of gain.
Matthäus 23, Vers 24. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Markus 13, Vers 22 lautet, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Jeremia 50, Vers 6. Mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwegen geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Es gibt zahlreiche Warnungen in der Bibel. Wir können also nicht einfach blindlings jenen folgen, die in Machtpositionen sitzen. Sie müssen die Früchte bringen und dann kann man sicher folgen. Hesekiel 34, Vers 8. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieres des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe. Es gibt sehr viele Aussagen, die uns zeigen, dass wir unterscheiden müssen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Uns muss also auch bewusst sein, was die Führer in unseren Tagen zu sagen haben. Hier haben wir eine Aussage aus dem Geist der Weissagung, die wirklich sehr erhellend ist. Wir sollten das sehr genau lesen. Was sind die Probleme, denen wir uns heute gegenüber sehen? Und was ist derzeit das größte Problem in der Welt bei den Hirten? Lesen wir es doch. Diese Männer sagen ihrem Herzen, mein Herr säumt zu kommen. Und dieser Gedanke wird nicht nur in der Tat, sondern auch in Worten ausgedrückt. Lasst euch hinsichtlich eines schnellen Erscheinens von Christus nicht verführen, sagen diese falschen Führer. Friede und Sicherheit, die Zeit ist noch nicht da. Das heißt also, wenn uns in unseren Mitten Hirten begegnen, die sagen, nein, 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 das ist einfach eine kleine Unruhe am Horizont, die Zeit ist noch nicht da, nichts wird geschehen. Das hat nichts mit der Prophezie zu tun. Es wird alles wieder zur Normalität zurückkehren. Alles bleibt so, wie es von Anfang an gewesen ist. Sie verneinen ihrem Geist, in ihren Werken und in ihren Worten die Wahrheit. Sie fallen unter die Anklage Christi. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wir müssen uns also vor denen in Acht nehmen, die kein Verlangen nach der Wiederkunft Christi haben. Und vor denen, die willens sind, Kompromisse einzugehen. Wenn Kompromisse unmöglich sind, wenn wir uns das etwas eingehender betrachten, was sagen sie denn? Was sagt der böse Knecht in seinem Herzen? Mein Herr säumt zu kommen. Er kommt noch nicht. Und er fängt die Mitknechte zu schlagen. Wobei er sie mit allerlei Begriffen bedenkt. Und auch über jene, die predigen, dass Christus bald kommt und wir auf die Wiederkunft vorbereiten müssen, werden abfällige Bemerkungen geschrieben und gegen sie werden Dinge gesagt. Und dann fangen sie an, mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. Wer ist in der Bibel trunken? Diejenigen, die vom Wein Babylons getrunken haben. Also Verbindungen zu Babylon haben und deren Wein aufsaugen. Sie fangen an, mit ihnen zu essen und zu trinken. Das heißt, sie setzen sich an den gleichen Tisch. Das heißt, sie sitzen in ökumenischen Gremien und versuchen, Kompromisse zu erzielen, um die Umstände hinter uns zu lassen und in denen wir leben. Das sind ernste Vertragsbrüche. Und der Herr jenes Knechtes wird an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet. Wir wissen nicht, wann der Herr kommen wird. Und wir wissen nicht einmal, wann das Gericht über die Lebenden uns persönlich betreffen wird. Hütet euch also für Hirten, die sich den zeitlichen Gegebenheiten nicht bewusst sind und versuchen, diese herunterzuspielen. Dann betrachten wir uns diesen Begriff, den Paulus hier benutzt und im Englischen wörtlich, die Herrschaft über euch haben, lautet, er taucht in diesem Kapitel dreimal auf, nämlich in Vers 7, 17 und 24. Als erstes heißt es, gedenkt derer, die Herrschaft über euch haben. Das hatten wir schon. Gehorcht ihnen, die Herrschaft über euch haben. Jetzt wird es sogar noch komplexer. Grüßt alle, die Herrschaft über euch haben. Wenn wir das näher betrachten, sehen wir, dass diese Leiter von Paulus nicht namentlich erwähnt sind. Aber ihr Verhalten muss namenswert sein. Denn in Vers 7 werden die Menschen ermahnt, ihrem Glauben zu folgen oder ihn nachzuahmen. Schaut das Ende ihres Wandelns an, also das Resultat ihres Wandelns. Ihren Wandel, griechisch Anastrophe, was das Resultat ihres Wandelns bedeutet. Außerdem steht das Verb in der Vergangenheit, das ist ja interessant, woraus sich folgende Wiedergabe ergibt. Gedenke derer, die Herrschaft über euch hatten. Dieses Wort Herrschaft haben kann ebenfalls mit die euch führten übersetzt werden, wie die Fußnote in der King James Bibel bemerkt. Das heißt also, erinnert euch derer, die euch diese Wahrheit brachten. Paulus schließt sich selbst hiermit ein. Und er gebraucht die Vergangenheit, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ein paar wichtige Punkte, die zu überlegen sind. In der Fußnote der King James wird das Wort führen oder leiten anstelle des Begriffes Herrschaft haben angemerkt. Diejenigen, die für das Leiten qualifiziert sind, müssen selbst Nachfolger sein. Paulus stellt in 1. Korinther 11, Vers 1 fest, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Hier haben wir also die Prinzipien, die wir anwenden müssen, wenn jemand diese Verse dazu benutzen sollte, um sich selbst über andere zu erheben. So war das in der Urgemeinde nicht und es sollte in dieser Kirche nicht so sein. Niemand sollte sich solche Macht anmaßen, um wie ein Gebieter über diejenigen zu herrschen, die in seiner Obhut stehen. 1. Korinther 4, Vers 15 heißt es, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Paulus sagt ihnen hier, ich habe zu euch gepredigt. Ich habe euch für das Evangelium Christi gewonnen. Warum wollt ihr jetzt mit jedem Windhauch der Lehre mitlaufen? Bleibt bei der Wahrheit, schaut, ob es mit dem Wort Christi in Einklang steht. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Paulus sagt also, die Art und Weise und das Beispiel, wie ich gegeben habe, stehen mit den Prinzipien des Evangeliums im Einklang. Lauft nicht mit jedem Windhauch der Lehre mit. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehrte. Er sagt ihnen, ich werde euch Timotheus schicken und Timotheus wird euch daran erinnern. Ihr könnt Timotheus vertrauen, denn er ist auf der gleichen Wellenlänge. Er stimmt mit dem Denken der göttlichen Äußerungen überein. Er stimmt mit Gottes Denken überein. Es ist möglich, dass die erwähnten treuen Leiter bereits den ultimativen Preis für ihren Dienst an Christus bezahlt haben. Und Paulus tröstete sie und erinnerte sie daran, dass Menschen sterblich und dem Tode unterworfen sind. Aber Christus ist unveränderlich und immer gegenwärtig. Damit werden sie durch den Kontrast auf den für immer lebenden Führer und das Beispiel Jesus Christus hingewiesen. Die Zeit kann uns verändern, aber in Christus gibt es keine Schatten der Veränderung. Er sagt also, respektiert diejenigen, die euch zur Wahrheit gebracht haben. Manche hatten den ultimativen Preis schon bezahlt. Paulus selbst war im Gefängnis, doch das sollten wir nachahmen. Deshalb sagt er in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das ist der unveränderliche Führer. Das ist der vollkommene, absolute Eine, dem man nachfolgen sollte. Jakobus 1, Vers 17 lautet: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also manchmal standen sogar die Jünger auf einer Seite des Disputs. Und dann wechselten sie wegen Geplapper und Geschnatter auf die andere Seite der Auseinandersetzung. Warum sollte es sonst notwendig gewesen sein, dass Paulus sie sogar tadeln musste? Er tadelte Petrus, er tadelte Jakobus und bat sie, sich wieder bei dem einzureihen, was sie ursprünglich erfahren hatten. Aber bei Christus gibt es keinen Schatten infolge eines Wechsels. Paulus selbst endete im Gefängnis und wurde am Ende seines lebenslangen Mühens enthauptet. Er war es wohl wert, nachgeahmt zu werden. Aber selbst Paulus machte Fehler. Also der Einzige, bei dem es keinen Schatten infolge eines Wechsels gibt, ist Christus selbst. Denken wir über die Verleugnung durch Petrus nach. Betrübt es Jesus? Ja, natürlich. Änderte es seine Liebe für Petrus? Nein, das tat es nicht. Lesen wir doch die Evangelien nicht als einen Bericht aus der Vergangenheit, sondern lieber als ein Zeugnis dessen, was er in der Gegenwart vollbringt. Hebräer 13, Vers 9 besagt: Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren herumtreiben. Es ist also offensichtlich, dass Paulus den Hebräern nicht sagt, dass sie blindlings jedem folgen sollten, der eine Machtposition innehat. Aber wägt es ab. Ist es der Nachfolge wert, wenn es mit der Bibel und dem Geist der Weissagung übereinstimmt? Nehmt den Rat unbedingt an. Aber seid ein eifrig Studierender. Studiere für dich selber. Lasst euch also nicht von fremden Lehren umhertreiben. Haben wir in der Gemeinde viele Lehren, die umherschwirren und in der Welt heute für Spaltungen sorgen? Auf jeden Fall. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Also was meinte Paulus, wenn er von Speisen spricht? Schließlich spricht er zu Hebräern. Wo wir von Speisen lesen, sollten wir Ritualismus des jüdischen Gesetzes lesen. Lasst euch nicht wieder in etwas derartiges einbinden. Neigt euch nicht Riten und Zeremonien zu, sondern lieber eine Beziehung, die die Seele nährt. Wir haben eine Botschaft weiterzugeben. Wir müssen die Drei-Engels-Botschaft bringen. Das ist nicht die Zeit, um sich wieder mit dem Ritualismus jüdischer Gesetze in Riten und Zeremonien und so weiter zu beschäftigen. Tun wir doch die Arbeit, die uns für unsere Zeit auferlegt wurde. Predigt die Drei-Engels-Botschaft. Nichts anderes sollte unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Wenn diese Dinge ihnen nicht nutzen, werden sie uns ebenfalls nicht nutzen. Da jedoch die Seelen dieser Welt ausgehungert nach richtiger Speise sind, werden wir mehr Ritualismus und Unterhaltung sehen, um die Sinne zu erfreuen und die Seele so ausgedörrt zu lassen wie die Hügel von Gilboa. Hütet euch vor Pomp, Zeremonien, Liturgien, großen Festivitäten, was immer es sein mag. Die andere Gefahr sind natürlich fremde Lehren. Während der Tag näher kommt, werden sie immer fremder, bis jeder Windhauch der Lehre die Kirche zu zerreißen droht, während die letzte Warnungsbotschaft verschmachten im Staub da niederliegt. Wir müssen fokussiert sein. Hebräer Kapitel 13, Abvers 10. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Fangen wir nicht mehr an, uns mit den Schatten zu beschäftigen. Ergreifen wir doch das Wesentliche. Dann spricht er etwas sehr Wichtiges an. Wir stehen nicht länger unter den Schattengesetzen. Wir haben nicht länger eifrig mit Festivitäten und Zeremonien zu tun. Wir beschäftigen uns nicht länger mit der Opferung von Tieren. Wir beschäftigen uns mit dem Eigentlichen, dem Wesentlichen. Und wir müssen im Fokus behalten, dass dieses Wesentliche Jesus Christus ist. Dann erwähnt er diesen wichtigen Punkt, dass Jesus außerhalb des Lagers gekreuzigt wurde und dabei selbst die Schmach aller Sünden der Menschheit trug. Wir haben also das Wesentliche, sie hatten den Schatten. Unser Altar ist das Kreuz, unsere Speise sein Fleisch und unser Trank sein Blut. Nicht der Ritualismus. Ein völlig anderes Mahl wird hier verzehrt. Wir haben die Tore des Formalismus hinter uns gelassen und nehmen teil am Kreuz. Am Versöhnungstag wurde das Sühneopfer außerhalb der Tore verbrannt. Darin liegt unsere Pflicht. 3. Mose Kapitel 16, Vers 27 besagt, den Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, der in Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden ist, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Es ist interessant, dass all das für die Sünde steht, die Christus umhüllt, als er für unsere Sünde starb. Zwei gewichtige Wahrheiten sind in diesem Ritual eingeschlossen. Erstens, Jesus ist das wahre Sündopfer und er sollte außerhalb der Tore sterben. Zweitens müssen wir die Schatten, die auf das Eigentliche hinweisen, hinter uns lassen. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das heißt, wir müssen die Religiosität hinter uns lassen und den neuen, lebendigen Weg annehmen. Wenn wir ihn in einer irdischen Stadt suchen, werden wir ihn nicht finden, da er schon weggegangen ist. So viele wollen eine Stadt auf Erden bauen. Sie wollen diese Religion, diesen Frieden hier auf Erden. Sie sehnen sich nicht wirklich nach Christi Wiederkunft und darauf, dass er alles neu macht. Stattdessen werden sie nervös, wenn man davon spricht. Nein, nein, das wird nicht geschehen. Marschieren wir doch unter dem blutbefleckten Banner von Prinz Immanuel, den Blick unverwandt auf die himmlische Stadt gerichtet. Nun, da gibt es diese interessante Geschichte in Matthäus 27, Vers 32. Dort steht, als sie aber hinauszogen, sie gingen aus der Stadt hinaus, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Ich würde gerne etwas vorschlagen. Wir alle sind antitypisch Simon, dazu berufen, das Kreuz zu tragen. Indem wir die irdische Stadt hinter uns lassen, wir sind außerhalb der Stadt, denn als sie herauskamen, legten sie Simon das Kreuz auf. Wenn wir sie hinter uns lassen, werden die Bürger der ewigen Stadt, dessen Planer und Erbauer Gott ist. In Hebräer 13, Vers 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Halten wir es doch nicht mit denen, die ihre Stadt hier auf dieser Erde schaffen wollen. Wir warten auf eine viel bessere Stadt. Und je mehr Unruhe es hier gibt und je schlimmer es wird, rufen sie immer noch nicht, gebt uns Hoffnung, sagt uns, dass sie kommen wird. Weist auf die große kommende Hoffnung hin. Auf Jesus Christus, der wiederkommen wird und uns auf eine bessere Stadt, die wir erwarten. Das heißt, je schlimmer es wird, desto näher sind wir davor. Je schlimmer es wird, desto mehr sollten wir nach oben blicken. Je schlimmer es wird, desto begeisterter sollen wir werden und nicht desto niedergeschlagener. Ab Vers 15 heißt es, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Tut weiterhin Gutes und predigt das Evangelium. Die medizinische Gesundheitsarbeit ist einer der Wege, wie wir das zu einer Zeit erreichen können, in der weltliche medizinische Themen tumultartig werden.
Issues will become tumultuous.
Dann kommt hier der zweite Vers über den Gehorsam. Hier heißt es, gehorcht euren Führern. Nochmals, wir sollten die alternative Übersetzung bedenken. Gehorcht denen, die euch die Wahrheit leiten. Folgt und ahmt diejenigen nach, die gemäß des Vorbilds wandeln. Und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Sie trugen Sorge um euch. Sie brachten euch die Wahrheit. Als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Das sind also Menschen, die mit Gottes Willen übereinstimmen. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Es gibt keine größere Freude, als jemanden dahin zu führen, die Wahrheit anzunehmen. Und euch zu sehen, dass diese Person bereit ist, den Pfad der Wahrheit zu beschreiten. Und sie nicht nur annimmt, um dann das Gegenteil zu tun. Dann sagt Paulus, betet für uns. Denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, dass wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergeschenkt werde. Betet also für die, die euch die Wahrheit gebracht haben. Paulus schließt sich hier ebenfalls ein. Jetzt wollen wir uns auch hier im Kapitel 13 eine chiastische Struktur betrachten. Wieder haben wir einen Aufbau mit A, B, zweimal C und dann B' und A'. Hebräer Kapitel 13, Vers 5, das A. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Gehen wir zum Gegenstück, A' in Vers 19. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergeschenkt werde. Das ist ein interessanter Kontrast. Jesus sagt, ich werde dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und Paulus sagt ihnen auch, dass er sie nicht aufgeben und nicht verlassen will, sondern dass er ihnen desto schneller wiedergeschenkt werde. Der B-Teil in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt an eure Führer oder an die, die euch die Wahrheit geleitet haben oder die euch die Prinzipien Gottes eingeführt haben. Dann der Vers 17, gehorcht euren Führern, denen, die euch geführt haben oder die euch in die Prinzipien Gottes eingeführt haben. Es heißt nicht, dass wir unser Urteilsvermögen aufgeben sollten. In Hebräer 13, Vers 12, dem C, heißt es, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Dazu Vers 13, C'. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das heißt mit anderen Worten, nehmt dieses Kreuz auf euch, folgt Jesus nach, gebt das auf, was ein Hindernis darstellt, und lauft den guten Lauf. Wobei ihr an jene gedenken sollt, die uns die Wahrheit geführt haben, und ahmt sie nach, soweit sie mit Gottes Wort übereinstimmen. Dann folgt der Segen, ab Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unsere Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
To whom be glory forever and ever. Amen.
Wieder haben wir im Englischen ein sehr bedeutungsschweres Wort. Er mache euch vollkommen. Die Elberfelder übersetzt, vollende euch in allem Guten. Dieses mache euch vollkommen bedeutet zusammenfügen, gliedern. Wie Jakob sind wir ausgerenkt und brauchen eine Neujustierung. Möge der Herr mit uns in seinem Steinbruch arbeiten, um diese Vollkommenheit hervorzubringen. Von Natur aus neigen wir zum Bösen und unser Kompass braucht eine neue Ausrichtung, ein Reset. Sehen wir uns das genau an. Römer 8, Vers 7. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann auch nicht. Es braucht also einen Mechaniker, der das Uhrwerk wieder neu stellt. Es braucht jemanden, der die richtigen Werkzeuge hat. Und nur Jesus kann das in uns bewirken. Nehmen wir uns doch eine Lektion vom Geist der Weissagung aus Signs of the Times zu Herzen. Wer dazu neigt, sich für wer weiß wie heilig zu halten, sollte in den Spiegel des Gesetzes Gottes blicken, das uns unsere Charakterfehler entdecken lässt. Sobald er dessen weitreichende Forderungen erkennt und ihm bewusst wird, dass es ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens ist, wird er sich nicht länger seiner Sinnlosigkeit rühmen oder es wagen zu erklären. Ich bin vollkommen, ich bin heilig. Ohne einen Unterschied zwischen sich und seinen Brüdern zu machen, stellt Johannes fest, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn Paulus also über diese Vollkommenheit spricht, dann meint es diese Übereinstimmung mit Gott im Denken. Es bedeutet täglich, der Sünde abzusterben, wobei wir Gott erlauben, die Veränderungen herbeizuführen, die wir in unserer eigenen Stärke selbst nicht erreichen können. Wir müssen die Kraft des neuen Bundes und des neuen lebendigen Weges erfahren. Jeremia 31, Vers 33 lautet, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Das war das Anliegen von Paulus in seinem ganzen Brief. Spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Mit Jesus im Herzen wird es uns möglich sein, zu sagen, was im Psalm 40, Vers 9 steht. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das ist der große Antitypus. Jesus kam, um genau das zu tun, um das Gesetz groß und ehrbar zu machen. Genau das möchte er auch in unserem Herzen schreiben. Wir sollten ihm erlauben, das zu tun, damit wir vor ihm vollkommen sein können. Lass mich das ein wenig erläutern. Wie vollkommen war der Schächer am Kreuz, als Jesus ihm seine Sünden vergab? Absolut vollkommen. Hatte er noch Zeit für die Heiligung? Ja, er lebte noch eine Weile, nachdem Jesus schon gestorben war. Und er muss seinen Gefährten am anderen Kreuz getadelt haben. Und er muss das Lästern aufgehört haben, so wie er es vorher getan hatte, und der andere es immer noch tat. Wenn also Gott ins Herz kommt und diese Gesetze ins Herz legt, ist man vollkommen. Dann muss unser Wandel, unser Benehmen auch im Einklang mit den Werken Christi stehen. Gott ist also in einen ewigen Bund mit uns eingetreten, der nicht versagen kann, weil er sich auf bessere Verheißungen und ein besseres Opfer gründet. Er ist auch nicht darauf gegründet, was wir zu tun vermögen. 2. Mose 19, Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt haben, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Wir hatten uns diese Verse schon betrachtet. Lesen wir es also immer im Kontext. Es gründet sich auf das Wirken in uns. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann folgen die abschließenden Grüße in Hebräer Kapitel 13, Abvers 22. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßt all eure Führer, die euch in die Wahrheit leiten, und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Dann habe ich den Rest des Verses in Blau geschrieben. Geschrieben von Timotheus aus Italien an die Hebräer. Es gibt ein Postskriptum, das lautet, geschrieben von Timotheus aus Italien an die Hebräer. Dieses Postskriptum war nicht Teil des Originalbriefes an die Hebräer und taucht zuerst in einer Handschrift aus dem 6. Jahrhundert auf. Es hat für manche den Anschein, und viele glauben es, dass Paulus diesen Brief niemals schrieb, sondern Timotheus. Aber es ist eindeutig, dass die Verfasser der King James Bibel glaubten, dass Paulus den Brief schrieb und nicht Timotheus. Wenn wir zur Website textusreceptus.com gehen, steht dort: Er wurde Timotheus von Paulus diktiert. Betrachtet man sich die King James Version, dann steht vor dem ersten Kapitel der Brief des Apostel Paulus an die Hebräer. Auch vom Geist der Weissagung her ist es sehr eindeutig, dass Paulus den Hebräerbrief schrieb. Die letzten Worte lauten: geschrieben von Timotheus aus Italien an die Hebräer. Genauso wie im Brief an Philemon, der mit den Worten endet: geschrieben von Onesimus aus Rom an Philemon. Was vermuten ließ, dass Onesimus der Verfasser des Briefes an Philemon sei, was aber niemand behauptete, denn der Brief beginnt mit den Worten Paulus und Timotheus an Philemon. Als begnadeter Redner diktierte Paulus oft seine Briefe, die von jemand anderem niedergeschrieben wurden, so wie ein Anwalt spricht und eine Sekretärin tippt. Wir müssen also darauf vertrauen, dass das Wort von Paulus geschrieben wurde. Aus dem Geschriebenen ist klar ersichtlich, dass er der Autor von allem ist, was wir studiert haben. Er wurde der Heidenapostel genannt. Er war derjenige, der die Schatten nahm und uns deutlich erklärte, was das Eigentliche dahinter war. Sein Anliegen war, uns vom Schatten hin zum Eigentlichen zu führen. Runden wir also unser Studium mit einigen Versen von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 1 ab. Ich lese ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden.
By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.
Paulus' Anliegen in diesem letzten Kapitel ist es, dass wir uns in brüderlicher Gemeinschaft vereinen.
Brotherly communion. The burden of
Paulus' Anliegen ist es, dass wir jenen gegenüber Respekt haben, die in alle Wahrheit führen. Das Anliegen von Paulus im letzten Kapitel des Hebräerbriefes ist, dass wir uns gegenseitig trösten. Dass wir einander ermahnen, uns gegenseitig helfen, dass wir gegeneinander gastfreundlich sind und dabei vielleicht Engel beherbergen und dass wir mit der Botschaft laufen und sie einer sterbenden Welt präsentieren. Jetzt ist es an der Zeit zu erkennen, dass wir es mit dem Wesentlichen zu tun haben und nicht länger in den Schatten wandeln sollten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für den Hebräerbrief. Danke für das Wesentliche und die Klarheit, mit der Paulus uns das Wesentliche bringt. Damit wir die Lügenzuflucht wegfegen mögen, die in der Welt aufgebaut wurde und das Wesentliche betrifft, nämlich Jesus Christus. Hilf uns, an der Wahrheit festzuhalten, dieses Kreuz außerhalb der Stadt aufzunehmen, wobei wir auf eine andere Stadt warten und nicht zu einer hier auf Erden zurückkehren. Und dass wir vorbereitet sein mögen auf das baldige Wiederkommen Jesus Christus, der nicht säumen, sondern kommen wird. Und die Zeit dafür ist nahe. Segne dein Volk. In Jesu Namen. Amen.
Amen.